Wer die Kunstcouch mal live erleben möchte, hat dazu die einmalige Gelegenheit,
am 11. Dezember in die Schauburg in Karlsruhe zu kommen. Da bin ich, Jacqueline Scheiber, gemeinsam mit Lara Ermer auf der Bühne. Lara Ermer ist Psychologie-Enthusiastin und Comedian. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Und ich freue mich auf einen, ich glaube, sehr launigen und intensiven Abend mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern der Kunstcouch und denen, die es noch werden wollen.
Alle näheren Informationen hierzu findet ihr in den Shownotes sowie auf den Social-Media-Kanälen der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
Herzlich willkommen bei einer neuen Staffel der Kunstcouch, einem Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich sitze heute hier mit Jacqueline Scheiber, Autorin, studierte Sozialarbeiterin und freue mich, diese Aufnahme gemeinsam mit Jacqueline machen zu können.
Hallo, und die altbewährten Kunstcouch-HörerInnen haben jetzt wahrscheinlich festgestellt, dass sich da eine neue Stimme meldet aus den Kopfhörern oder Lautsprechern. Gegenüber von mir sitzt Gloria Grabmeier. Gloria Grabmeier ist Gesundheitspsychologin, klinische Psychologin und Psychotherapeutin. Was sind das für Arbeitsfelder?
Das sind können ganz unterschiedliche Arbeitsfelder sein. In meinem Fall ist es eine Tätigkeit als Psychotherapeutin und klinische Psychologin in einer Praxis in Wien. Und die Gesundheitspsychologie kommt auch nochmal ergänzend rein, wenn man nicht nur mit Menschen, die sich als krank selbst erleben oder von der Gesellschaft als krank beschrieben werden, sondern auch, wenn man zum Beispiel präventive Aspekte mit aufnimmt und in einem umfassenden Verständnis von Gesundheit und Krankheit als Kontinuum. Es sind das ganz gute ergänzende Felder, wo ich auch in der Sestilius-Klinik in der Nähe von Heidelberg tätig bin.
Und neben deinen vielfältigen Ausbildungen in Oberbegriff Psychologie, sagt die Laien in mir, bist du auch eine kunstinteressierte und engagierte Person. Und umso mehr freue ich mich, dass wir diese kommende Staffel miteinander bestreiten werden.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
Wir starten mit einem Thema, das auch nachweislich sehr, sehr viele Menschen beschäftigt, denn in unfassbar vielen Haushalten in Deutschland gibt es Haustiere. Und wir denken heute über die Tier-Mensch-Beziehung nach, die, ihr könnt es vielleicht schon erahnen, weiter nach hinten zurückgeht, als man vielleicht denken möchte.
Ja, magst du mal ein bisschen erzählen, wann so Menschen das erste Mal Haustiere hatten?
Nichts lieber als das, als, und das wissen vielleicht manche HörerInnen auch schon, HundebesitzerInnen, habe ich mich sehr auf diese Folge gefreut. Mhm. Die Domestizierung von Tieren, also sozusagen die Art und Weise, dass Tiere auch mit dem Menschen gemeinsam gelebt haben, hat bereits vor etwa 15.000 Jahren stattgefunden, nämlich mit dem Wolf zum Hund. Das hat sich dann evolutionär in der Altsteinzeit entwickelt, noch lange bevor es Landwirtschaft oder archäologische Funde aus dieser Zeit gab. Nach dem Hund kamen dann die sogenannten Nutztiere, also sowas wie Schafe und Ziegen vor circa 11.000 Jahren, Schweine vor 10.000 Jahren, Katzen. Und da bist du ja in dem Team dabei, wie ich weiß.
Jetzt oute ich mich als Katzenliebhaberin.
Sind vor circa 9.500 Jahren im Nahen Osten das erste Mal aufgekommen. Und die Gründe, warum Menschen Haustiere aufgenommen haben, hatte ganz unterschiedliche Aspekte. Einerseits war es einfach praktisch als Arbeitshilfe, Nahrungsquelle oder als Schutz. Andererseits wieder aber war auch schon relativ früh soziale und emotionale Bindungen Thema oder ein gegenseitiger Vorteil der jeweiligen Arten.
Und da werden wir vielleicht später auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, gerade was so die Auswirkungen von Haustierbesitz auf den Menschen auf psychischer, aber vielleicht auch auf körperlicher Ebene haben.
So sehr uns die Art und Weise des Lebens mit Tieren verändert hat, so sehr haben sie einen Einfluss auch genommen. Man vermutet heute, dass die Praxis des Spazierengehens auch darauf zurückzuführen ist, dass Menschen in Städten Haustiere gehalten haben, die Auslauf gebraucht haben. Und daraus entstand dann ein Spazierengehen, das irgendwann auch Menschen gemacht haben, die eben nicht mit dem Hund Gassi gehen müssen.
Mhm, total spannend.
Neben dem positiven Aspekt, den Tiere mit sich bringen, weil wir uns vielleicht mehr bewegen oder auch uns in der Natur aufhalten, weil wir mit ihnen gemeinsam unsere Gesundheit fördern, haben sie aber auch tatsächlich sehr chemische positive Auswirkungen. Man weiß zum Beispiel, dass physischer Kontakt mit Haustieren zur Senkung des Cortisolspiegels, also das sogenannte Stresshormon, beiträgt und bis zu 10% nach 10-minütigem Streicheln eines Hundes abgesenkt wird. Und von diesem Hormon haben wir in unseren Kunstkraut-Folgen auch schon oft was gehört. Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon, steigt, wenn Besitzer und Tier sich in die Augen blicken.
Mhm. Und es gibt auch Belege dafür, dass Interaktionen mit Tieren zu einer Stärkung des Immunsystems beitragen können und dass auch dieses Mehr an Bewegung, was oft mit Tierbesitz einhergeht, auch einen Einfluss darauf hat, auf die Atemfrequenz und auf den Blutdruck, dass der gesenkt werden kann. Und das hat langfristig dann auch manchmal Auswirkungen darauf, wie Menschen mit psychischen Belastungen umgehen können. Und dass Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen, Burnout oder posttraumatische Belastungsstörungen, dass die BesitzerInnen da sagen, dass sie in besonders schweren Phasen oder in Krisenzeiten von ihren Haustieren besonders profitieren und dass ihnen die bei der Bewältigung ihrer Beschwerden geholfen haben. Und das ist egal, ob das Hunde sind oder Katzen, können aber auch Fische oder Vögel sein oder Nageltiere. Ausschlaggebend ist immer bei diesen Studienergebnissen, dass die Besitzer eher eine vertrauensvolle Beziehung zu den Haustieren haben und dass die Einsamkeit lindern können und von Sorgen und Ängsten ablenken und dem Leben auch einen Sinn geben, dass die sich als gebraucht erleben.
Würdest du sagen, sind HaustierbesitzerInnen glücklichere Menschen?
Da gibt's keine absolute Zahl oder irgendwie definitive Antwort darauf. Es ist immer mal wieder versucht worden, das auch wissenschaftlich zu erfassen. Auch mit der Frage, ob nämlich Haustierbesitz zum Beispiel präventiv auf die Entwicklung einer psychischen Erkrankung wirken. Was wir aber sagen können, ist, dass die Menschen, die Haustiere haben, davon sehr positiv berichten, großteils. Vorausgesetzt, sie erleben das nicht als mehr Belastung. Und da kannst du ja auch aus deiner Erfahrung berichten, wie das gelingen kann, so im Alltag, Beruf unterzubringen mit der Versorgung von so einem Lebewesen. Also Kinder sind ja irgendwann in der Schule oder im Kindergarten oder man kann die im Hort abgeben. Das ist bei Hunden nicht so alltagsüblich.
Ja, ich war ja sehr jung, als ich meinen Hund bekommen habe. Also auch im Gegensatz zu der Verantwortung, die da in mein Leben gekommen ist. Ich war 23 und mein Hund ist heuer 9 Jahre alt geworden. Und ich muss schon sagen, dass das eine Aufgabe ist, die ich mit Sicherheit unterschätzt habe und auch viele Menschen unterschätzen, die sich auf eine intensive Art und Weise mit einem Tier beschäftigen wollen, weil man natürlich die positiven Aspekte im Vordergrund sieht. Und ich glaube, die sind auch da. Also ich würde auch positiv davon berichten, dass es gute Auswirkungen hat, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe oder ich empfinde auch diese Glücksgefühle, wenn ich ihn anschaue oder streichle. Aber gleichzeitig gibt's halt auch sehr viele Aspekte, die einschränkend sind, wie zum Beispiel, dass es einfach auf meine Tagesstruktur einen großen Einfluss hat, dass ich ihm artgerecht werde und auch mit dem Auslauf und der Beschäftigung nahe kommen kann. Es sind finanzielle Belastungen, es hat viel Planung, bringt's mit sich. Und ich denke, das sind so Dinge, die man vorher nicht so am Schirm hat, wie viel Zeit und Geld und auch wie viel Netz die Versorgung eines Tieres benötigt. Du hast jetzt vorher auch gesagt, dass eben auf die psychische Gesundheit vor allem, dass auch präventiv zwar nicht so nachgewiesen werden kann, aber dass viele Leute positiv darüber berichten. Ich habe mich natürlich auch gefragt, sind Menschen gesünder, die mit Tieren leben? Und auch da ist es ein bisschen eine Henne-Ei-Frage natürlich, weil man kann sich die Frage stellen, ob grundsätzlich aktivere Menschen, die gerne draußen sind, die gerne sich körperlich betätigen, die vielleicht auch ein Bewusstsein für Ernährung haben, einem Lebewesen annehmen. Und im Gegensatz dazu eben, ob Menschen, die grundsätzlich schon keine gute körperliche Verfassung haben, eher verzichten darauf, noch ein Haustier zu sich zu nehmen, weil Studien zwar schon sagen, dass Menschen ein geringeres Risiko für Diabetes haben oder für Gewichtszunahme. Wie siehst du das?
Ich denke, da gibt's, weil es ja für alle Lebensentwürfe auch verschiedene Haustiere gäbe, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Menschen, die lieber Zeit zu Hause verbringen, sich dann keinen Hund anschaffen, aber vielleicht Vögel oder Fische. Und dementsprechend vermute ich, dass die Interaktion mit den Tieren, in welcher Form auch immer, da schon auch so wie sinnstiftend oder wie so eine wechselseitige Beziehung erlebt werden kann. Aber dass natürlich Menschen, die einen sehr aktiven Lebensstil haben, sich dann auch im Idealfall, wenn die sich ein Haustier zulegen wollen, eins aussuchen, was zu dem gut passt. Das ist auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, der Unterschied zu, weil wir nachher auch noch auf Pet Parenting eingehen werden, der Unterschied zu Kindern, dass Haustiere viel individueller auswählbar sind zu dem, wie der Lebensstil ist und was da gut passt. Und ich vermute, dass die positiven Effekte doch recht vertrauensvoll oder nachweislich belegt werden können von Haustierbesitz. Vorausgesetzt, man sucht sich das aus und er kann das auch so selbstwirksam gestalten, dass sich das stimmig anfühlt. Und ich finde auch gerade der Aspekt, den du aufgegriffen hast mit der Verantwortungsübernahme, den finde ich ganz wesentlich, dass man sich das gut überlegt, ob man auch nämlich nicht nur Zeit, sondern auch finanzielle Kapazitäten und Ressourcen hat, um sich gut um ein Tier kümmern zu können.
Und diese Interaktion, die du angesprochen hast, ist ein treffendes Stichwort für das erste Kunstwerk, das wir heute aus der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe wieder hierhin ins Studio entführt haben. Vor uns liegt Johann Baptist Kirner mit einem Bild, wo tatsächlich auch schon 1850 Interaktion stattfindet. Nämlich ist da ein Hund, der Männchen macht vor dem Bauern. Und ich hätte, wenn man mich vorher gefragt hätte, ob ich das in dieser Zeit vermutet hätte, ich hätte es wahrscheinlich verneint.
Ich denke ich auch. Das könnte auch eine Szene aus dem 20. Jahrhundert sein.
Ja, weil man sieht natürlich schon so am Rande, wenn man sich umschaut, es ist wie so ein Spotlight auf die beiden gerichtet und rundherum ist es ein bisschen abgedunkelt. Man sieht das Gemüse rumliegen. Ganz hinten versteckt sich zu deiner Freude eine Katze.
Ja.
Und man hat auch so noch so den Blick raus aus dem Zimmer, aber die Aufmerksamkeit wird schon sehr klar auf diese, ja, liebevolle Zuwendung gerichtet.
Wie Jacqueline passend angemerkt hat, verfolgt der Künstler Johann Baptist Kirner eine deutliche Lichtregie. Dem Gemäldetitel »Italienischer Bauer mit Hund spielt« entsprechend stehen der Hund und sein Herrchen im Mittelpunkt. Kirner wollte mit seiner Kunst Geschichten erzählen, die Realität abbilden und das alltägliche Leben festhalten. Um detailgetreu arbeiten zu können, fertigte Kirner oft Skizzen und Studien an. Seine Beobachtungen fixierte er anschließend in Gemälden. Diese Hinwendung zum Alltäglichen zeichnet Kirner als einen der frühen Realisten aus. Im Realismus geht es vor allem darum, die Wirklichkeit möglichst ungeschönt und ohne Idealisierung darzustellen. Der Künstler Kirner war mit seiner Genremalerei zu Lebzeiten durchaus erfolgreich. Die Genremalerei bezeichnet die Darstellung alltäglicher, aber erzählerischer Szenen und Situationen. Zu Kirners Zeit war diese Kunstform an den Kunstakademien in Deutschland nicht besonders hoch angesehen. Trotzdem erfreuten sich Kirners Werke einer großen Beliebtheit. So erklärt sich auch die Formatwahl der Gemälde Kirners. Sie sind bewusst nicht allzu groß gehalten, um in den Häusern der bildungsbürgerlichen Käuferschicht Platz finden zu können. So auch dieses Werk der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Es misst 44 x 52 cm und ist damit etwas größer als beispielsweise ein herkömmliches Backblech. Zeit seines Schaffens faszinierte Kirner, wie Menschen in ihrem Umfeld eingebunden sind, wie sie miteinander agieren und kommunizieren. Aber auch die Kommunikation von Menschen und Tieren findet sich in seinen Werken wieder. In dem vorliegenden Gemälde zeigt Kirner einen Hund, der ganz auf sein Herrchen fixiert ist. Auch der Bauer lässt seinen Gefährten nicht aus den Augen. Sein Mund ist leicht geöffnet und es wirkt fast, als würde er mit dem Tier sprechen. Durch Kirners empathischen Blick spielt die emotionale Bindung und Interaktion zwischen Tier und Mensch in diesem Gemälde die Hauptrolle.
Darauf bist du in den einleitenden Worten ja auch eingegangen, dass diese Interaktion mit Tieren sehr viele positive Effekte haben kann auf Menschen. Und das ist auch schon abgebildet worden vor fast 200 Jahren.
Die positiven Auswirkungen hat man dann weiterentwickelt auf eine Art und Weise, dass man gesagt hat, man kann nicht nur das Wohlbefinden durch die Anwesenheit und das Zusammensein mit Tieren steigern, sondern bereits 1792 hat man das erste Mal so eine Art tiergestützte Therapie gemacht. In England hat man Kleintiere in der Behandlung von psychisch Kranken verwendet. Vielleicht noch so ein Fun Fact, im 19. Jahrhundert wurde auch in England empfohlen, chronisch Kranken Haustiere als Behandlungsmöglichkeit zu geben. Und gleichzeitig aber hat man relativ spät in den 1960er Jahren dann näher erforscht, dass die Kommunikation mit einem autistischen Kind zum Beispiel durch einen Hund erleichtert werden kann. Das hat der Kinderpsychiater Boris Levinson zufällig festgestellt. Das heißt, wir haben hier auch so eine andere Schiene von Nützlichkeit von Tieren auf eine psychische Art und Weise. Jetzt bin nicht ich die Psychologin, sondern du. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also tiergestützte Therapie ist ein sehr breites Feld, wo sowohl ergotherapeutisch, aber auch psychotherapeutisch mit Tieren sehr gut gearbeitet werden kann. Was da eine sehr verbreitete Einsatzform ist, ist tiergestützte Therapie mit Pferden, weil da auch Kinder oder Erwachsene, die Einschränkungen haben im Bewegungsapparat, sehr davon profitieren, auch da mit diesen Pferden zu interagieren, aber auch von denen getragen werden können. Und Menschen, die sehr belastet sind, erleben durch diese Erfahrung, große Pferde haben ungefähr 800 Kilo. Das
wow.
ist recht eindrucksvoll, wenn die dann so einem gegenüberstehen und dann da in so eine vertrauensvolle Bindung miteinander zu gehen und dann zu gucken, wie ist denn das, wenn ich mit diesem Tier an der Hand mal versuche, ein Stück des Weges zu gehen, wie kommuniziere ich mit dem, wenn Sprache mal nicht zur Verfügung steht? Oder wenn wir uns tiergestützte Therapie mit Hunden anschauen, dann gibt's schöne Erfahrungen damit, dass Menschen, die sehr häufig belastende Erfahrungen mit anderen Personen gemacht haben, über die Tiere in der Therapie einen anderen Einstieg finden, weil sie da eher in ein Erleben kommen von dieser treue Hundeblick, auch dass die Hunde zugewandt reagieren und die als treue Begleiter da in Kontakt gehen und nicht verurteilen, dass das oft ein großer Unterschied ist, in dem wie Beziehung auch mit Tieren hergestellt werden kann im Rahmen von einem therapeutischen Prozess.
Es fallen halt so viele Bewertungsmechanismen unserer Gesellschaft weg. Also man sagt ja auch immer, so ein Tier liebt dich unabhängig davon, wie du ausschaust oder wie viel Geld du hast oder
genau.
welchen Beruf du machst. Ich muss noch mal einhaken bei der Pferdetherapie. Du kennst dich mit Pferden ein bisschen besser aus, oder? Ein
bisschen besser, ja. Also ich habe mit Pferden seit wahrscheinlich ungefähr 25 Jahren zu tun. Und da gibt's natürlich den klassischen Dressursport, den viele Menschen machen. Und was ich aber persönlich besonders schön finde, ist an so einer Freizeitbeschäftigung mit Pferden, dass ich die als außergewöhnlich feinfühlige Lebewesen wahrnehme. Und mir macht das total Freude, nämlich auch im Ausgleich zu meinem therapeutischen Tun, dann mit dem, wie es mir an dem Tag halt geht, mit einem so großen Tier in Kontakt zu gehen Und auch das hat eine Tagesbefindlichkeit und kann schlecht gelaunt sein, wobei dann wieder so die Frage ist, Anthropomorphismus, kommen wir später noch drauf. Aber so wie du das sicher auch von deinem Hund Frederik kennst, der hat vielleicht Tage, da wirkt er müder oder so. Ist das bei Pferden auch so, dass die, je nachdem wie ich mich gerade fühle, darauf auch reagieren? Da kriegt man dann so eine Resonanz. Und es gibt auch andere Formen von Beschäftigung mit Pferden, dass es jetzt nicht so die klassische Dressur oder Springreiterei ist, sondern auch Natural Horsemanship Methoden wie zum Beispiel Parelli, dass man da mehr einen Fokus legt auf, wie tue ich denn mit dem Tier? Wie stärke ich da auch diese Beziehung? Das ist auch eine Methode, die gern verwendet wird für so unter Anführungszeichen Problempferde, die alle möglichen Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Und da nochmal mehr die Menschen eingeladen werden, in Kommunikation zu gehen mit den Tieren. Und das kenne ich auch von Freundinnen, die Hunde haben und da vielleicht die eine oder andere Herausforderung im Verhalten bestanden hat, dass es da oft darum geht, okay, wie kann ich denn den Hund gut lesen? Wie kann ich denn versuchen nachzuvollziehen, wie geht's denn diesem Lebewesen gerade? Und nicht, dass ich das immer nur an mich anpassen muss und dass man mehr wie so in Kommunikation tritt miteinander.
Und genau diese Kommunikation ist ja ein wahnsinniges Schlüsselerlebnis in der Domestizierung, weil nicht nur wir gelernt haben, Tiere zu interpretieren und zu lesen, sondern vor allem Tiere auch unglaublich gut gelernt haben, uns Menschen zu interpretieren und zu lesen. Also da gibt's ja auch in der tiergestützten Therapie, wenn wir das weiterspinnen zu Assistenzhunden oder Therapietieren, die Blinde durch Städte führen, die Herzinfarkte erriechen können, die wissen, wann der Blutzuckerspiegel fällt, ja?
Ja, also da gibt's schon echt wirklich bahnbrechende Möglichkeiten, auch dass Tiere oder dass Hunde, die dafür ausgebildet sind, epileptische Anfälle antizipieren können und da den Besitzern oder Besitzerinnen Hinweise darauf geben, dass so ein Anfall herannaht und dann denen Zeichen geben, dass sie sich auf den Boden legen, damit die sich nicht verletzen.
Und das, muss man sagen, ist natürlich auch das Ergebnis von diesem jahrhundertelangen Zusammensein. Allerdings ist das wie in vielen Belangen, wo wir Tiere zu unserem Nutzen einsetzen, auch nicht immer gut gegangen. Ich denke da jetzt so an diese Delfintherapie zum Beispiel. Ich habe das Gefühl so vor, also in meinem Heranwachsen war das auch so ein großes Ding. Da gab es dann immer so Fernsehbeiträge oder Spendenaufrufe von sehr schwer erkrankten Kindern, Menschen, die eben sehr lange hingearbeitet haben, um eine Delfintherapie zu machen. Heute weiß man, dass da auch nicht immer ideale Bedingungen für das Tier herrschen und auch die Art und Weise, wie die Tiere eingesetzt werden, schädlich für das Tier sind und sich dadurch halt auch nicht nur positiv auswirken.
Genau, also bei tiergestützter Therapie ist gerade die artgerechte Haltung ganz wesentlich im Mittelpunkt, weil ja auch die Tiere gut versorgt sein müssen, um dann auch nochmal mit anderen Menschen, die vielleicht nicht ihre primären Bezugspersonen sind, gut in Kontakt treten zu können. Und da machen Alpakas oder Ziegen oder Katzen, Hunde, Pferde aus meiner Perspektive deutlich mehr Sinn, als einen Delfin auszubilden und dann weit reisen zu müssen, um dann dort eine Woche Therapie zu machen, sondern da das eher so begleitend, unterstützend anbieten zu können und da mehrere Erfahrungen zu machen, ist vermutlich lohnend im Therapieprozess.
Ich habe es total spannend gefunden. Meine engste Freundin hat kürzlich mit ihrer Hündin eine Therapiebegleithundeausbildung gemacht und sie hat mir dann erzählt von der Prüfung, dass absichtlich auch versucht wurde, von den PrüferInnen über die Grenzen des Hundes zu gehen oder die Grenzen des Hundes zu stören, um sicherzustellen, dass sie in dem Moment schützend wird. Also, dass sie sagt, Entschuldigung, das geht zu weit, das möchte ich unterbinden, weil die PrüferInnen eben klarstellen möchten, dass in jedem Therapiebegleitsetting die Hundebesitzerin auch immer noch einschreiten kann, wenn die Grenzen des Tieres verletzt werden. Und das fand ich total beflügelnd, dass das ein wichtiger Aspekt ist in der Ausbildung.
Ja, ist ganz wichtig, auch um da sich der eigenen Verantwortung gewahr zu werden, die man hat, auch als Führer für so ein Therapietier.
Jetzt haben wir schon besprochen, dass in fast jedem dritten deutschen Haushalt ein Haustier lebt. Was glaubst du, was ist mehr vorhanden? Hund oder Katze?
Ich sage, es ist Katze.
Ja, leider hast du recht. Auch wenn ich das nicht ganz nachvollziehen kann, aber jeder das, was er braucht. Und ich glaube, für viele Katzen ist es auch feiner, in einer Wohnung zu sein, als für Hunde grundsätzlich es fein ist, in Wohnungen zu sein. Aber soweit kann ich das nicht beurteilen. Wer auf jeden Fall nicht nur in der Wohnung war, aber wunderschön abgebildet ist, ist unser nächstes Kunstwerk. Und ich möchte alle Hörerinnen und Hörer dazu ermutigen, dieses Bild anzusehen, weil es ist in 3 Staffeln Kunstcouch das tollste Bild, das wir je hier liegen hatten.
Es ist von Josef Melling, Bellamina, das Schoßhündchen der Markgräfin Caroline Luise von Baden.
Ja, es ist so eingebettet auf blauem Samt. Und dieser Hund nimmt wirklich 2/3 des Bildes ein, sitzt total süß arrangiert, seine kleine Zungenspitze hängt raus, die Öhrchen, also es ist unfassbar süß und man könnte das heute 1:1 in einem Social Media Feed finden, wenn ich meinen Hund positioniere, um ein liebes Bild von ihm zu machen.
Wie auf Wolken gebettet sitzt Bellamina, die Schoßhündin der Markgräfin Caroline Luise von Baden, auf einem blauen Seidenkissen und blickt treuherzig und aufmerksam aus dem Bild. Hinter der Hündin, einem King Charles Spaniel, hängt ein blauer Samtvorhang. Er ist elegant drapiert und rahmt das Porträt der Hündin vornehm ein. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Es wirkt fast wie das Porträt einer Herrscherin, so elegant in Szene gesetzt. Der Name der Hündin, Bellamina, kommt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie »meine Schöne«. Ein klares Zeichen der Zuneigung der Markgräfin zu ihrem Haustier. Und nicht nur das. Caroline Luise berichtet in ihren Briefen sowohl von einer eigenhändig angefertigten Zeichnung Bellaminas als auch von charakterlichen Eigenheiten. Der Hund scheint wirklich eine große und wichtige Rolle in ihrem alltäglichen Leben eingenommen zu haben. Das Porträt der Hündin schuf der Hofmaler Josef Melling um 1770. Es hing anschließend im Arbeitszimmer der Markgräfin Caroline Luise. Ein klares Indiz für die hohe emotionale Verbindung zwischen der Besitzerin und ihrer Hündin. Der Künstler Josef Melling war hauptsächlich im Rokoko tätig, einer Kunstepoche des 18. Jahrhunderts, die sich durch feine, elegante Formen, helle Farben und eine insgesamt verspielte, dekorative Gestaltung auszeichnet. Dieser festliche, heitere Stil schlug sich auch in seinen Werken nieder. Markgräfin Caroline Luise förderte Josef Melling als Hofmaler, ließ sich und ihre Kinder von ihm unterrichten und sammelte seine Werke. Auch nach seiner aktiven Zeit am Hof blieb Josef Melling eng mit Karlsruhe verbunden. Nach dem Tod der Markgräfin Caroline Luise betreute er ihren künstlerischen Nachlass. Melling verfasste ein Verzeichnis ihrer bedeutenden Gemäldesammlung. Diese Gemäldegalerie bildet bis heute die Grundlage für die Sammlung der Kunsthalle. Mellings Hundeporträt von Bellamina befindet sich heute, über 250 Jahre nach seiner Entstehung, wieder in der Sammlung der Kunsthalle Karlsruhe, nachdem es 2003 auf dem Kunstmarkt entdeckt und von der Kunsthalle erworben wurde.
Auch hier bin ich so persönlich überrascht und dankbar, auch diese Einblicke in Sammlungen zu bekommen, wo man daran erinnert wird, wie sehr diese Zuneigung und Bindung auch mit dem eigenen Tier in unserer Geschichte liegt.
Ja, und was auch eine enge Verknüpfung hat zu dem, wie wir auf Haustiere auch inzwischen blicken, ist ja auch das Phänomen Pet Parenting. Also, dass sich Menschen oder junge Erwachsene zunehmend dazu entscheiden, nicht Kinder zu bekommen, sondern ihre Zuneigung und ihre Fürsorge eher in ein Haustier investieren. Und ich werde mal gespannt, Jacqueline, was sind denn da so deine Hypothesen dazu, warum sich Menschen in den jüngeren Generationen eher dazu entscheiden, Haustiere zu haben?
Es ist tatsächlich nicht nur eine Hypothese, sondern es gibt schon repräsentative Untersuchungen von unterschiedlichen Zentren, die ergeben zum Beispiel, dass 44% der kinderlosen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 49 angeben, keine Kinder bekommen zu wollen und dafür aber ein Haustier, also über 70% können sich allerdings vorstellen, ein Haustier zu adoptieren oder aufzunehmen. Und die Gründe sind folgende, zum Beispiel der ökonomische Faktor. Jetzt haben wir zu Beginn gesagt, dass natürlich auch die finanzielle Situation abhängig macht, wie gut ich mich um ein Tier kümmern kann. Man muss sagen, in westlichen Industrieländern geht man davon aus, dass ein Kind bis zum 18. Lebensjahr circa 230.000 Euro oder bis zu 280.000 Euro kostet. Und ich muss ehrlich sagen, das kostet mein Hund, glaube ich, nicht.
Nicht einmal, wenn du alles reinrechnest, auch in Richtung spezielle Ernährung und Hundefriseur und hat ja auch durchaus mal Auftritte auf Social Media, der Frederik. Also da gibt's ja auch noch Versicherungen und Tierarztkosten und Impfung und Hundeführerschein gibt's ja dann bei manchen Rassen auch, den man machen muss, die Steuer.
Ja, aber ich glaube, es kommt immer noch nicht an die Kosten eines Kindes ran. Und das sind alles total wichtige Punkte, aber es ist natürlich schon ein Grund, warum Menschen sagen, das ist vielleicht ein geringeres Risiko als ein Kind zu bekommen. Auf der anderen Seite gab es auch 2023 eine Studie, die gezeigt hat, dass 62% der jungen Erwachsenen Bedenken bezüglich ihrer Fähigkeiten haben, ein Kind in einer komplexen modernen Welt großzuziehen. Und die Verantwortung für ein Haustier wird dagegen als bewältigbarer wahrgenommen. Diese Aspekte auch von Elternschaft und grundsätzlich auch Kinderwunsch oder das Kinderbekommen zu bereuen, haben wir in einer vorherigen Folge Regretting Parenthood, Regretting Motherhood besprochen. Aber das sind alles Faktoren, die vor allem auch, würde ich sagen, in meiner Umgebung oft dazu führen, dass Menschen eher ein Tier sich zutrauen als ein Kind. Also wir haben dann noch Umwelt- und Zukunftsängste, wo man auch sagen muss, leider, Tiere leben kürzer als Menschen und sind damit auch irgendwie jetzt zeitlich gesehen mit dem Leben, das man begleitet, ein geringeres Risiko.
Oder ein geringeres Commitment, eine geringere Verantwortung.
Und ganz, ganz spannend fand ich in der Recherche, dass auch die digitale Bestätigung eine Rolle spielt. Also das Teilen von Haustierfotos in den sozialen Medien löst durchschnittlich 40% mehr positive Interaktion aus als vergleichbare Inhalte ohne Tiere. Und ich meine, in einer digitalen Welt, die auch viel beeinflusst wird durch digitale Bestätigung, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch einen Einfluss auf Menschen hat, die sagen, boah, ich würde auch gerne ein paar cute Fotos mit meinem Haustier machen.
Da sprichst du auch ein ganz spannendes Thema an, nämlich Cute Aggression. Da habe ich mich gerade gefragt, als du das erzählt hast, ob das ein Phänomen ist, das damit zusammenhängen könnte. Weil wenn wir Haustiere sehen, dann hast du auch gesagt, das löst ja positive Gefühle aus. Und Cute Aggression in dem Zusammenhang ist der Drang, extrem niedliche Dinge zu zerquetschen oder zu kneifen, ohne ihnen dabei Schaden zufügen zu wollen.
Aber das ist schon schräg.
Ja, ich finde das auch durchaus paradox. Aber es gibt Studien, die dazu geforscht haben, mit Bildern von Menschen und von Tierbabys, und dass scheinbar aggressive Reaktionen ein Mechanismus zur Regulierung überwältigender positiver Emotionen sein können. Und das scheint sich ja auch auf Haustiere gut übertragen zu lassen und nicht nur auf Menschenbabys.
Das stimmt, und wir neigen ja auch dazu, Haustiere zu verniedlichen, also vor allem die domestizierten Haustiere, was auf der anderen Seite auch wieder negative Auswirkungen hat, weil Tiere besonders in dieses Kindchenschema gezüchtet werden. Also da gibt's Katzen und Hunderassen, wo darauf geachtet wird, dass das Augenverhältnis relativ groß ist, dass die uns so anglupschen können, dass die besonders rund und kuschelig sind und auf der anderen Seite aber eben zu physiologischen Problemen führt. Und gerade weiß man bei vielen Rassen, dass die mit unglaublichen chronischen Beschwerden im Laufe ihres Lebens und dann auch in letzter Konsequenz mit finanziellen Aufwendungen diese Krankheiten zu bekämpfen, weil sie eine zu kurze Schnauze haben, weil sie keine Haare haben, etc. etc. verbunden ist.
Da passt ja vielleicht auch das Stichwort Anthropomorphismus ganz gut dazu, nämlich dass eine Übertragung von menschlichen Eigenschaften auf Nichtmenschliches stattfindet. Also ein Stück weit werden da menschliche Verhaltensweisen oder Eigenschaften, Attribute eben Objekten oder Tieren zugeschrieben. Ein bisschen größer gefasst ist es aber auch zum Beispiel der Fall, die Psychologinnen, die sich vielleicht diesen Podcast anhören, denen wird vielleicht der kluge Hans, das Pferd, noch etwas sagen. Das ist so ein recht berühmter Fall, wo ein Pferd im 19. Jahrhundert, dem wurde zugeschrieben, dass das rechnen kann.
Wow.
Das hat relativ komplexe Rechenaufgaben lösen können, vermeintlich. Und was sich dann aber herausgestellt hat, ist, dass dieses Pferd gelernt hat, die Zeichen von seinem Besitzer zu deuten und dass quasi der Mensch die Rechenaufgabe gelöst hat und das Pferd dann aber in Form von Klopfzeichen Antworten geben konnte. Und das ist auch eine Form von Zuschreibung für eine menschliche Eigenschaft, nämlich Rechenkompetenz. Das passiert uns ja auch immer wieder, dass wir Vergleiche anstellen, dass wir aufgrund von Fähigkeiten, die Menschen können, dann eine Intelligenz auf ein Tier übertragen und da in ein Vergleichen kommen und versuchen, manchmal kann man das ja auch positiv nutzen, indem man dann versucht, Menschen dafür zu werben, empathisch mit Tieren zu sein, indem man sagt zum Beispiel, ein Schimpanse hat genauso viele Fähigkeiten wie ein vierjähriges Kind und gleichzeitig nimmt man damit auch ein Stück weg, dass ja Schimpansen ganz eigene Eigenschaften haben und nicht nur durch den Vergleich mit dem Menschen überhaupt zu einer Wertigkeit kommen.
Es gibt ja diesen Spiegeltest, wo man schaut, ob Tiere sich selbst im Spiegel erkennen und ein Selbstbewusstsein haben. Und bei Hunden ist es eigentlich nicht der Fall. Und trotzdem schreiben wir ihnen so viel Menschlichkeit zu. Gore, ich muss dir was erzählen. Ich habe jetzt mit künstlicher Intelligenz bin ich einem Social-Media-Trend gefolgt, ich gebe es zu. Und ich habe meinen Hund zu einem Menschen machen lassen. Das kann man ganz einfach eingeben in der KI. Dann schickt man ein Foto von dem Hund und dann gibt man noch Eigenschaften ein. Also ich musste seinen Charakter beschreiben. Und auf das hinauf hat mir die künstliche Intelligenz ein Foto eines Menschen, der meinen Hund darstellen soll, ausgespuckt.
Und was sagst du? Was ist das Ergebnis?
Ich war zuerst total irritiert, weil ich habe mir ein Baby vorgestellt halt. Auch wenn mein Hund schon 9 ist. Und das passt ja, also ich bin schuldig im Sinne aller Anklagen, die wir heute hier besprochen haben. Für mich ist mein Hund einfach wie so ein Kleinkind in meiner Vorstellung. Aber es war ein erwachsener Mann natürlich, weil man das Alter gemacht hat. Und dann habe ich die Parallelen gesehen. Ich habe mir gedacht, der ist so elegant und ein bisschen mürrisch. Und es hat so eine ganz irritierende, aber auch freudvolle Komponente.
Ja, und würdest du sagen, du könntest dir vorstellen, mit einem Menschen, wenn du dem begegnest, genauso befreundet zu sein oder eine genauso enge Beziehung zu entwickeln, wie du mit deinem Hund hast?
Ich bin ja davon überzeugt, dass die enge Beziehung, im Beispiel mit meinem Hund jetzt, vor allem darauf fußt, dass wir keine Sprache haben. Also ich glaube auch, dass das etwas ist, was Menschen so an dem Zusammenleben mit Tieren schätzen, dass man auf so unterschiedlichen Ebenen plötzlich sich aufeinander abstimmt. Also mein Hund weiß noch, bevor ich mich erhebe, weil ich irgendwas hole, ist er sofort bereit, weil er wahrscheinlich 7 Milli Bewegungen oder Überlegungen oder Veränderungen in meinem Verhalten gedeutet hat, dass er weiß, ah, jetzt wird sie aufstehen. Und das finde ich so faszinierend, weil es hat fast so eine magische Komponente, weil so viel Unbewusstes passiert.
Das erinnert mich gerade an eine Situation. Ich hatte früher mit meinem Mann zusammen eine Katze. Und ich wusste immer, dass mein Mann gleich durch die Tür kommen wird, weil ungefähr 30 Sekunden vorher die Katze aufgestanden ist und zur Tür gegangen ist. Das heißt, die hat offensichtlich aufgrund von ihrer viel besseren Fähigkeit, gut hören zu können, schon, wenn der unten 3 Stockwerke im Haus erst reingekommen ist, schon gemerkt hat, ah, er kommt. Das fand ich ein Stück weit immer recht magisch, dass die offensichtlich Dinge weit bevor ich sie hören kann, schon vorwegnimmt und darauf reagiert.
Und das stärkt die Tier-Mensch-Bindung auf eine Art und Weise, die man auch wissenschaftlich nachweisen kann.
Ja, inwiefern?
Also man weiß heute zum Beispiel, dass in unserem Kopf, ich werde das jetzt vereinfacht darstellen, in unserem Kopf ein Belohnungsempfinden aktiviert wird. Und beim Anblick des eigenen Hundes empfinden wir zu 62% mehr Belohnung, als wenn wir einen anderen Hund anschauen. Also selbst wenn ich mir jetzt das Schoßhündchen der Marktgräfin anschaue, empfinde ich Belohnung. Aber wenn ich meinen Hund anschaue, dann ist es einfach 3-mal so viel. Und das ist schon bemerkenswert. Auch die Amygdala, also das ist so ein Zentrum für emotionale Verarbeitung bei uns, zeigt eben, dass genau diese Aktivierung, Anblick eines Kindes übrigens 75%, also beim Anblick des eigenen Kindes, gar nicht so weit weg. Und diese neurologischen Muster unterstützen einfach diese These, dass wir Haustiere als Familienmitglieder wahrnehmen und nicht nur als Begleiter. Was natürlich schon auch vergleichbar ist durch die Ausschüttung von diesem Oxytocin, also dem Kuschelhormon, und das Bindung ja auch zwischen Menschen stärkt und Berührung zwischen Menschen stärkt. Die Gedächtnisleistung, insbesondere bei Hunden, für soziale Bindungen kann mehrere Jahre umfassen. Und all diese Aspekte habe ich jetzt als Sozialarbeiterin sofort auch verbunden mit meiner Erfahrung aus dem Sucht- und Wohnungslosenbereich, wo ich mich erinnern konnte, auch für wie viele wohnungslose Menschen Tiere, insbesondere Hunde, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, eine ganz, ganz wichtige soziale Komponente darstellen. Und aber das Netz von der Versorgung dieser Menschen nicht darauf ausgelegt ist, dass sie Tiere mitbringen können in Notunterkünfte. Es gibt Ausnahmen, aber zum Beispiel in Wien gibt es eine Anlaufstelle, wo wohnungslose Menschen ihre Tiere kostenlos behandeln können.
Wo das auch immer ein großer Punkt ist, den es gilt vorher abzuklären, ist in stationären Therapien. Weil da Menschen, wenn die Haustiere haben, oft kein gutes soziales Netz haben, dass diese Tiere gleichzeitig versorgt werden können. Und das für viele Menschen dann ein großes Hindernis darstellt, sei es jetzt eine Entzugsbehandlung zu machen oder auch nur einen stationären psychiatrischen, psychotherapeutischen Aufenthalt. Das sind Hindernisse, da ist die Gesellschaft noch nicht so darauf ausgelegt, dass wir gemeinsam uns auch um Tiere kümmern, wie es zum Beispiel der Fall wäre, wenn die Menschen Kinder haben, wo sehr wohl Therapieangebote zur Verfügung stehen, dass man die Kinder mitnehmen kann.
Und gerade dieses Verständnis und diese Anerkennung, dass diese Tier-Mensch-Beziehung manchmal gleichwertig oder sogar höher gestellt werden kann für Personen, die aus dem gesellschaftlichen Raster ausscheiden, aufgrund von Erkrankungen, aufgrund von Schicksalsschlägen, aufgrund von Veränderungen in ihrem Leben, die muss, glaube ich, noch ein bisschen nachziehen.
Ja, und was ich da auch dazu reinnehmen würde, ist zum Beispiel, wie der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin darauf reagiert, wenn ein Haustier verstirbt. Da gibt's ja auch sowas wie freie Tage in Angestelltenverhältnissen für Beerdigungen, für Begräbnisse, und viele Menschen, die ihre Haustiere verlieren, die ja, wie du schon gesagt hast, total enge Bezugsmenschen, Lebewesen, Figuren sind, dass da noch nicht so viel Verständnis in der Gesellschaft dafür herrscht, dass das ein genauso großer Verlust sein kann oder ein noch größerer. Und dass das dann auch Auswirkungen hat darauf, wie Menschen das kommunizieren, wie transparent die das machen.
Wo es allerdings schon sehr schnell angekommen ist, ist im Kapitalismus. Weil für Trauerfälle im Tierumfeld generell ist natürlich auch für Haustiere gibt's alles. Also von Kleidung über Kostüme, über schicke Design, Einrichtungsgegenstände. Also ich bin da auch immer wieder verlockt dazu, Dinge zu kaufen, die eigentlich der Hund nicht unbedingt für ein artgerechtes Leben braucht, die natürlich nie hinderlich für ihn sind, aber manchmal, finde ich, kauft man sich's natürlich auch für sich selber, weil ihm ist es egal, aus welchem Napf er frisst. Aber ich habe das eben auch im Umfeld erlebt, dass es eine wahnsinnig große Marketingmaschinerie gibt für Tierbestattung, für aus der Asche Schmuckstücke anfertigen lassen, irgendwelche Erinnerungs- Gegenstände. Also da gibt es einfach auch einen großen Bedarf, eine große Lücke, wie man die Erinnerung an geliebte Tiere aufrechterhalten kann. Und der Spätkapitalismus reagiert sofort.
Das stimmt. Also da gibt es durchaus ein großes Feld auch, wie Menschen vielleicht ihre Trauer Raum geben können, indem sie wirklich auch eine Bestattung mit einem Grabstein gestalten lassen und dann auch einen Ort haben, an den man gehen kann, um sich von diesem geliebten Lebewesen zu verabschieden oder mit dem zu sein auch.
Wer die Beziehung zu den Tieren relativ naturbelassen hat, ist unser nächstes Kunstwerk und unser nächster Künstler Franz Marc hat ein Gemälde aus dem frühen 20. Jahrhundert hier und wir sehen vereinzelt Rehe, es ist ein bisschen abstrakt, es sind Farben, die jetzt nicht für Rehe vorgesehen sind, würde ich sagen, ganz bunt und die Assoziation, die sofort aufkommt, ist die eines Kirchenfensters.
Ja, weil durch diesen Lichteinfall, wie die Tiere dann zur Geltung kommen, da die Farben Blau, Rot und Grün mehr im Vordergrund stehen. Und was der Künstler damit ausdrücken wollte, war, dass es ihm vor allem um das Wesen der Tiere ging und sie so quasi in dieser Reinform als fühlende Wesen wahrgenommen hat. Und das hat so ein bisschen was, da finde ich, passt auch dieser Vergleich mit dem Kirchenfenster, dass es etwas sehr Reines hat oder was Freudvolles, die so abgebildet zu sehen. Und Franz Marc hatte ja auch einen besonderen Bezug zu Tieren. Soweit ich weiß, hat der auch selbst so einen eigenen Bereich für Rehe geschaffen und die auch gehalten. Und ich finde, du hast ja vorher gesagt, dass das Kunstwerk, auf das wir vorher eingegangen sind, so ein bisschen dein Favorite bisher war. Und ich vermute, dass dieses Werk Rehe im Walde 2 von Franz Marc ein hoher Favorit in meiner Auswahl sein wird, weil ich die Farbgebung total schön finde. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut euch unbedingt dieses Bild an.
Wie Gloria und Jacqueline so treffend beschrieben haben, sticht bei Franz Marcs Rehe im Walde 2 die Farbgestaltung direkt ins Auge. Es handelt sich bei diesem Werk nämlich nicht um eine möglichst detailgetreue Beobachtung einer realen Szene, sondern um eine bewusst abstrahierte Darstellung. Dem Künstler Marc ging es nicht darum, das Äußere der Tiere abzubilden, sondern ihr inneres Wesen sichtbar zu machen. Wir sehen drei Rehe, die in einer Dreieckskomposition angeordnet sind. Dieser Aufbau wird in der Kunst oft für die Darstellung von Heiligen verwendet. Franz Marc spielt hier mit einer christlichen Symbolik. Die Dreiheit der Rehe kann als Anspielung auf die heilige Dreifaltigkeit verstanden werden. Also die Einheit von Gott, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Auch die Assoziation mit einem Kirchenfenster, die Gloria und Jacqueline bereits angesprochen haben, passt in diese Lesart. Das ganze Bild wirkt wie von einem Kristallgitter überzogen. Es besteht aus vielen kleinen geometrischen Flächen. Der Künstler Franz Marc setzt Farbe ganz bewusst ein. Nicht nur, um sich von naturalistischer Malerei abzugrenzen, sondern vor allem, um das innere Wesen der Tiere sichtbar zu machen und um eine maximale Ausdruckskraft zu erreichen. Die Rehe sind in den Grundfarben Rot, Gelb und Blau dargestellt, der Wald in einem kräftigen Grün. Franz Marc war ein Vertreter des Expressionismus, einer Bewegung, die kurz nach 1900 entstand und in der nicht mehr das Abbild der Realität im Fokus stand. Stattdessen stand die Darstellung von Gefühlen und Stimmungen im Zentrum des Expressionismus. Der Künstler Franz Marc war auch Mitglied des Künstlerverbundes Blauer Reiter. Darin wurde die innere Welt über die äußere gestellt. Bis heute bekannt ist Franz Marc für seine blauen Pferde. Blau stand für ihn für Spiritualität, die geistige Welt, die der materiellen überlegen sei. Das Pferd ist ein Symbol der Naturverbundenheit. Für Marc auch der Reinheit und der Ursprünglichkeit. Alles Kennzeichen der Kunst, die die Expressionisten schaffen wollten. Auch bei Rehe im Wald 2 ging es dem Künstler Marc darum, die Welt der Tiere als Poesie einzufangen. Für ihn waren Tiere perfekte Wesen. Sinnbilder von Schönheit, Unschuld und unzerstörbarer Reinheit.
ist auch ein Bild, in dem man immer wieder noch was Neues entdecken kann.
Was würdest du denn für Emotionen diesem Bild zuschreiben?
Spannende Frage. Ich glaube, für mich haben Rehe auch ein bisschen was Magisches, weil sie so scheu sind. Und weil man sie selten sieht, dass sie auch in die Nähe kommen. Ich kenne Rehe eher nur so als schreckhafte Wesen, die dann weglaufen, wenn der Mensch sich nähert. Und sie in so einer Nähe auch dargestellt zu sehen, dann würde ich so sagen, Rehe sind schon in der Lage, Emotionen zu haben. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eben keine Tiere esse. Für einen Jäger oder eine Jägerin wäre das wahrscheinlich ein anderer Blickwinkel auf das Tier. Was glaubst du?
Das kann ich mir gut vorstellen, dass es da für manche Menschen so eine innere Trennung gibt von dem, was für Fähigkeiten, nämlich auch in Bezug auf Schmerzempfinden, wir Tieren zugestehen. Da gab es ja auch lange Zeit, wurden Tieren grundsätzlich auch Schmerzempfinden oder Leitfähigkeit abgesprochen. Und da gibt's Gott sei Dank inzwischen ein Umdenken in der Gesellschaft, dass Tiere selbstverständlich auch Schmerzen empfinden können. Alle Lebewesen mit zentralem Nervensystem sind zu Schmerzerleben fähig. Und wenn wir Anthropomorphismus ein bisschen aussparen, können wir trotzdem sagen, dass es möglich ist, sich vorzustellen, für wie so ein Lebewesen, wie sich das anfühlt. Sei das jetzt, wenn sich Tiere fürchten, die haben ja auch die Fähigkeit zu Angst. Also weil du gesagt hast, Rehe sind scheu. Pferde laufen ja auch weg, wenn die sich erschrecken. Und da könnte ich jetzt hineininterpretieren, dass die sich fürchten oder dass sie zumindest aus irgendeinem Instinkt, irgendeinem Reizreflex heraus handeln. Aber dass das natürlich auch bedeutsam ist in Bezug darauf, wie wir mit ihnen umgehen und dass wir da eine sehr hohe Verantwortung als Menschen dafür haben, dass es diesen Tieren gut geht.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir vordergründig natürlich Haustieren komplexe Emotionen zuschreiben, wie Trauer, Freude, Eifersucht, Schuld. Man kennt's, der schuldbewusste Blick des Hundes, wenn er gerade wieder den Mülleimer ausgeräumt hat. 87% der Befragten in einer Studie, 1000 TeilnehmerInnen haben da mitgemacht, sagen, ja, bei Haustieren ist das so. Was würdest du schätzen, wie viel ist es bei Nutztieren, also bei Rindern, Schweinen, Hühnern? Wie viel Prozent glauben, dass diese Tiere auch komplexe Emotionen haben?
Also ich würde mir wünschen, dass das derselbe Wert ist, aber ich fürchte, das sind eher so um die 25.
Ein bisschen höher, mit 34% sehen die Menschen auch bei diesen Tieren komplexe Emotionen. Ich glaube, uns beide zähle ich dazu. Und dieses Empfinden oder diese Diskrepanz auch dessen, dass wir eben unterschiedliche Tierarten unterschiedlich kategorisieren, weil wir sie eben nutzen, essen, verwerten. Also wir sprechen ja auch von Kleidung. Das nennt man kognitive Dissonanz. Gloria, was ist denn kognitive Dissonanz?
Kognitive Dissonanz ist ein total spannendes Phänomen, das beschreibt, wenn wir einen Gefühlszustand haben, der unangenehm ist, der dadurch entsteht, dass einzelne Menschen unterschiedliche Kognitionen, also das können Perspektiven sein, aber auch Gedanken, Meinungen zu einem Thema haben. Und dass da eben Dissonanzen zwischen diesen zwei unterschiedlichen Positionen entstehen und das löst innere Spannung aus.
Also es gibt dann schon auch nochmal kulturelle Unterschiede. Es gibt natürlich auch Länder, wenn wir im asiatischen Raum sagen, ist es belegt, dass auch der Hund lange ein Nutztier war oder auch ein Tier war, was zur kulinarischen Landschaft gehörte und gleichzeitig aber auch ein Haustier war. Und sozusagen da dieser emotionale Dualismus nochmal viel höher war, als es jetzt bei uns vielleicht ist. Man muss allerdings auch sagen, dieses Thema, mit dem wir bewerten Tiere unterschiedlich, je nachdem, wie nah sie uns auch in der Bindung stehen, ist nochmal ein ganz anderes Großes.
Auf jeden Fall. Ist auch die Frage, ob wir heute dafür Zeit haben, da so im Detail drauf einzugehen.
Mit Stichworten von Massentierhaltung oder Tierschutz. Also das sind vielleicht Dinge, die auf denen heute nicht unser Fokus liegt, aber sie seien an dieser Stelle genannt, mit dem Hinweis, dass das sehr weit verbreitet ist, auch je nachdem, für welche Lebensform wir uns entscheiden. Also eben Menschen, die vegetarisch oder vegan leben, werden eher Menschen sein, die auch Nutztieren komplexe Emotionen zutrauen.
Um die kognitive Dissonanz zu reduzieren, ja.
Haben Menschen das Bedürfnis, ihre kognitive Dissonanz zu reduzieren?
Das ist an sich schon ein Zustand, der für Menschen eher unangenehm ist, dass da Widersprüche ausgehalten werden müssen ein Stück weit. Das machen alle Menschen. So im Alltag ist das einfach eine Kompetenz, die auch erforderlich ist, aber es ist eher ein unangenehmer Zustand, genau.
Das Feld ist jedenfalls ein großes. Wir sehen es nicht nur in der Kunstgeschichte, die uns zeigt, dass das unser Zusammensein und Zusammenleben mit Tieren schon seit vielen Hunderten und Tausenden Jahren eine Bedeutung für uns Menschen hat. Und ich glaube auch durch die bildhafte Ebene von der Darstellung von Tieren, angefangen bei Malerei hin zu Fotografie bis zu KI, muss man eigentlich sagen, hat sich die Bedeutung von Tieren auch nochmal anders verändert, weil wir jetzt eine visuelle Form haben, weil wir Fotoalben von unseren Tieren machen können. Nichts anderes ist in der Vergangenheit auf eine gewisse Art und Weise auch passiert, nur war es nochmal exklusiver.
Genau, also schon in einer Zeit, bevor wir Fotos machen konnten, gibt es eine ganz berühmte Geschichte aus Japan, aus Tokio, wo nämlich in den 1920er Jahren bereits ein Akita-Hund, die sind als so besonders treu bekannt, seinen Besitzer immer zum Bahnhof begleitet hat, wenn der in die Arbeit gefahren ist. Und dort auf ihn gewartet hat, bis der aus der Arbeit wieder nach Hause gekommen ist. Und dann sind sie zusammen nach Hause gelaufen. Und dem sein Besitzer ist letztlich verstorben in der Arbeit und ist dementsprechend nicht nach Hause gekommen. Und dieser Hund, der hat Hachiko geheißen, ist weiterhin bis zu seinem eigenen Tod 9 Jahre später jeden Tag an den gleichen Ort zurückgekehrt, um dort auf seinen Besitzer zu warten. Und diese Geschichte ist in ganz Japan, aber auch darüber hinaus eingegangen als Zeichen für diese beständige Treue für Hunde, die sie gegenüber ihren Menschen haben. Und da gibt es eben auch eine Statue, weil so wie bereits bei den Ägyptern Katzen und Hunde auch abgebildet worden sind, zieht sich das auch ein bisschen durch die Geschichte, dass da auch Statuen aufgestellt werden für Tiere.
Es gibt auch einen ganz rührseligen Film, bei dem ich immer weinen muss.
Zu dieser Geschichte, ja.
Ja, und das fasst eigentlich auch gut zusammen, welche psychologischen und gesundheitlichen Vorteile das Zusammenleben mit unseren Haustieren bringt. Eben dieser Bindungsaspekt ist einer, der für uns als soziale Wesen, als Menschen allgemein einfach einen hohen Stellenwert hat.
Genau, das ist ein total wichtiger Aspekt und auch während in der Geschichte Tiere anfänglich eher so ein Symbol von Wohlstand waren oder von Macht oder dann irgendwann auch für Jagd eingesetzt wurden oder die Katzen als MäusefängerInnen da im Hof ihre Aufgaben hatten, sind sie zunehmend zu einem persönlichen Begleiter geworden, eben so weit, dass sie inzwischen wie Kinderersatz gehandhabt werden können.
Und natürlich ist es auch eine logische Konsequenz, dass Menschen, die sich mit Tieren umgeben, in irgendeiner Form, ich würde behaupten, ihren Horizont erweitern, vielleicht sich auch manchmal mit Dingen konfrontieren, eben mehr Natur oder mehr Aktivität oder auch mehr über eine Art zu erfahren, die, also es hat ja auch was mit Neugier und Interesse zu tun, die eben nicht nur in der menschlichen Umgebung stattfindet. Und auch das ist ein positiver Aspekt, den man verstärken sollte, immer mit dem Hinweis, dass ein Tier eben gleichermaßen auch Verantwortung und Risiko birgt.
Es ist auch eine schöne Gelegenheit, mehr über sich und die Tiere zu lernen. Wenn man da sich vertieft damit auseinandersetzt, merkt man ja auch, dass die von ihrer Mimik her ganz andere Wege haben zu kommunizieren. Und dass manche Menschen, die mit Hunden nicht so viel Erfahrung haben, dann vielleicht glauben, dass die lächeln, wenn die ihre Zähne zeigen. Und dass es aber eine ganz wichtige Differenzierung ist, weil oft ist das eher ein Zeichen von Angst oder von Aggressivität. Und dass man dadurch die Erfahrung lernt, dass andere Tiere oder andere Lebewesen ihren aktuellen Zustand auch anders ausdrücken können.
Also es hat nicht nur gute Aspekte, dieses Menschsein auf die Tiere umzustülpen, sondern wir müssen jedenfalls anerkennen, dass jede Art auch für sich eine eigene Form der Kommunikation hat, so sehr sie uns auch schon entgegengekommen sind, muss man sagen.
Muss man definitiv sagen. Es gibt auch neuere Studien, die zeigen, dass Katzen, seitdem sie vermehrt mit Menschen zusammenleben, inzwischen begonnen haben, deutlich mehr zu sprechen, unter Anführungszeichen, dass die mehr miauen, seitdem die so mit ihren Besitzerinnen in Kontakt sind, dass das früher etwas war, was die gemacht haben, um tatsächlich untereinander zu kommunizieren, aber inzwischen Katzen auch oft zurücksprechen, unter Anführungszeichen, weil die eine soziale verstärkende Bestätigung bekommen, wenn die das machen, und Zuwendung. Und das ist dann sowas, was sich wechselseitig verstärkt.
Also abschließend kann man sagen, Menschen, die Haustiere haben, wissen, ja, wir stellen sie manchmal auf ein Podest. Wir machen sie auch zu einem besonderen Star in unserem Leben. Die allermeisten Menschen haben eine sehr liebevolle und wichtige Bindung zu ihrem Haustier. Ich persönlich finde das nicht so schlimm. Also vielleicht bin ich da ein bisschen parteiisch, aber solange es niemandem schadet, ist es doch fein, wenn so ein Hund oder eine Katze oder ein Pferd oder ein Hausschwein von vorn bis hinten verwöhnt wird, sein Leben lang.
Total. Also wenn es allen Beteiligten damit gut geht, spricht da gar nichts dagegen. Schön, wenn man sich aneinander erfreuen kann.
Und uns wird's extrem verwöhnen, wenn ihr uns für diese Folge 5 Sterne hinterlassen würdet, wenn ihr das mit Tierfreunden und Tierfreundinnen teilt und weitererzählt, dass Gloria und ich auch in Zukunft spannende Themen zwischen Kunst und Gesellschaft, Psychologie und Geschichte besprechen.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet von der Kunstcouch.
Bis zum nächsten Mal.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.